Von Mailand aus reist Mascha weiter nach Rom. Hier sammeln sich erste Flüchtlinge aus Israel und aus Ägypten. Mascha ist unruhig, versteht und spricht kein Italienisch, fühlt sich unwohl und sprachlos doppelt allein. »In meiner Sprache bin ich überall mein eigener Beschützer«, hatte sie in der Schweiz geschrieben. »Hier ist sie stumm und schutzlos. Außerdem ist es in Italien nicht vorgesehen, als Frau allein am Abend wegzugehen, nicht einmal ins Restaurant. Sie schaut sich alles an, staunt, pflichtgemäß, aber sie ist einsam und spürt, wie wenig Geld sie hat. So viel Schönheit, Kleider, Schmuck, Köstlichkeiten und alles unerschwinglich teuer. Dabei ist Rom sicher himmlisch, wenn man sich keine Sorgen um all dieses zu machen braucht. Sie aber wird von diesen Sorgen verfolgt und bedrückt. Und Tremio fehlt und die Wunder sind alle aufgebraucht. Aber ich nehme mir vor, nicht zu verzweifeln«, schreibt sie. Doch dann kommt die Nachricht. Und es ist, als ob sie den Boden unter den Füßen verliert. Ihr Europa, ihre Landschaft, ihre Kultur, ihre Luft, ihr fester Grund, das alles trägt sie plötzlich nicht mehr. War alles wirklich nur ein Traum? War diese neue, alte Sicherheit, die sie fühlte und in der sie sich wieder einzurichten hoffte, nur eine Fata Morgana des Willens? Der Vater sei völlig unerwartet gestorben. Nur einen Tag lang krank gewesen, schreibt Mascha. Er wurde 72 Jahre alt. Zur Trauer kommt die Sorge um die Mutter. Sie droht damit, sich das Leben zu nehmen. Keine der Töchter ist bei ihr. Rachel arbeitet seit dem Herbst in Köln bei der Israel-Mission. Lea ist in Berlin und Mascha in Rom. Nur ihr Bruder Chaim und seine Frau Esther sind bei der Mutter. Vormittags müssen sie zur Arbeit. Dann ist nur ihre kleine Tochter Mika bei der Großmutter und liest ihr vor. Aber sie sagt immer nur zu ihrer Enkelin, dass sie sterben wolle. Wieso ist das geschehen? Wieso ist die labile, so lange schon lebensmüde, kranke Mutter noch am Leben, während der scheinbar gesunde, lebensbejahende Vater gestorben ist? Eine Frau, die glücklich ist, sagen die Chinesen, stirbt vor ihrem Manne. Nichts ist wahrer als das, schreibt Mascha an Chemio. Chaim fleht seine drei Schwestern an, sofort nach Tel Aviv zu kommen, zu ihrer Mutter. Es ist ein verzweifelter Hilferuf. Die Schwestern besprechen, was zu tun ist. Rachel hat sich gerade erst eingelebt, war so froh, dem engen Familienkreis, der täglichen Eltern, vor allem Muttersorge, für eine Weile entkommen zu sein. Lea kann nicht so ohne weiteres von Ost-Berlin nach Israel, das von der DDR gar nicht als Staat anerkannt wird. Und Mascha ist in heller Panik, wenn sie daran denkt, jetzt nach Israel zu fliegen, zu ihrer verzweifelten Mutter, ans frische Grab ihres Vaters. Sie kann es nicht und weiß doch, dass sie muss. Sie weiß, dass sie all die Jahre Rachel mit der Mutter allein gelassen hat, nervlich und finanziell, aber sie kann nicht. Sie kann da jetzt nicht hin. Sie hat Panikattacken, Angstträume in der Nacht. Sie hat ganz und gar die Bodenhaftung verloren, ihre Sicherheit. Dabei weiß sie, dass sie Rachel mit der Lage jetzt nicht allein lassen darf. Gerade sei sie aufgeblüht in Köln und nun soll sie wieder zurück und das alles wieder durchmachen und noch schlimmer und ich drücke mich. Mascha ist entsetzt von sich selbst, hat ein furchtbar schlechtes Gewissen, aber sie wird jetzt nicht nach Israel fliegen. Sie wird jedoch ihre Europareise abbrechen. Nur noch einen Gedanken hat sie jetzt: Heim. Sie will nach Hause. Und jetzt, in dieser großen Einsamkeit, weiß sie, die all die zurückliegenden Monate in Deutschland, in Europa sich wieder heimisch gefühlt hatte, wo dieses Zuhause für sie ist. Bei Chemio, in der Minetta Street, in New York. Es geht jetzt alles sehr schnell. Die drei Schwestern reisen von Norden und Süden nach Venedig, um gemeinsam die Lage zu besprechen und zu sehen, wie es weitergeht, wer der Mutter jetzt beistehen kann und nach Israel fliegt. Rachel und Lea reisen von Venedig nach Tel Aviv. Die Mutter wird nach all den Jahren endlich ihre verlorene Tochter wiedersehen. Mascha fährt mit dem Schiff zurück nach New York. Wir erfahren diesmal nichts von dummen Ziegen mit Mikro-IQ in ihrer Kabine, nichts von klugen Inderinnen und Cousinen toter Dichter, nichts von zu warmem Wasser am Tisch und einer Angst vor deutschen Liedern. An Bord schreibt sie an ihren Freund Felix Guggenheim:
Das Jahr endet aufregend, wie es begann. Ich fand eine Schwester, verlor meinen Vater.
Zwei Koffer hat sie bei der überstürzten Abreise in Deutschland zurückgelassen, einen in Hamburg, einen in Berlin. Sie sind wie ein doppeltes Pfand, eine Art magisches Gepäck, das ihre Rückkehr eines Tages garantieren soll. Sie ist entschlossen, wiederzukommen, am liebsten schon im Februar, ein neuer Gedichtband soll erscheinen. Ein neues Comeback, ein immer wieder neues Comeback und dann vielleicht, wer weiß, eines Tages ein Bleiben. Nach ihrer Ankunft in New York schreibt sie an eine Freundin über ihre Reise: Ich bin noch so arm wie eh und je, mein Taschenbüchlein brachte ein paar tausend Mark, die kostete meinen Aufenthalt. Die Summe ist am Ende null. Vielleicht ist die Reise nie geschehen.
Steven ist jetzt hier auf Ferien. Ich bin wieder Hausfrau und Mutti, koche, fege, etc. Post häuft sich auf dem Schreibtisch an und ich habe gar keine Lust, davon Notiz zu nehmen. Ach, ich bin des Treibens müde. Aber auch das wird, muss, vorübergehen. Chemio arbeitet froh und selig an seiner Musik.
Über den 30. Oktober, den Todestag ihres Vaters, hat sie später ein Gedicht geschrieben. Sie hat es nie veröffentlicht, aber sie hat es einmal im Gespräch ihr Allerliebstes genannt.
Zum 30. Oktober. Du lebtest auf einer Insel, die dich nur trug. Der Himmel und zwei Fuß breit Boden, das war genug. Ein bisschen Brot, etwas Wasser, dazu das Buch. Der Rock und die Hose aus Linnen, wozu denn Tuch? Du konntest nicht fordern, noch bitten. Du grubst deine Träume stumm und hast wie Hiob gelitten, doch ohne sein Warum. Viel Küsten dein Schiff umkreiste. Du warst in der Menge allein. Ein Wort hier und da, doch das meiste schwiegst du in dich hinein. Nun schläfst du in Kanaans Erde. Das hattest du erreicht, der Himmel und zwei Fuß breit Erde. O werde sie dir leicht.
9. Nach der Reise, nach dem Glück. Vielleicht war es ja wirklich nur ein Traum, das ganze Jahr. Die auferstandenen Gedichte, der ganze wiederauferstandene Ruhm. Was schon einmal so schnell und leicht und spurenlos verschwunden war, konnte das nicht jederzeit wieder einfach so verschwinden? Das Geld ist fort, das Publikum auf der anderen Seite des Atlantiks zurückgelassen, Klado im April, die Bleibtreustraße, die Bäume, die Luft von Berlin, die Liebe der Menschen zu ihr, zu ihren Gedichten, das war alles dort drüben geblieben. Jetzt wieder Minetta Street. Die Frau am Herd, der Mann am Schreibtisch, der Sohn zu Besuch. Im März schreibt sie an ihre Freundin Suse Welch über ihr Jahr in Deutschland:
Ich hatte immerfort das Gefühl, dass es tatsächlich keine Zeit gibt und dass wir unser Leben träumen. Eines meiner Gedichte schließt: Wie Windeswehen in gemalten Bäumen umrauscht uns diese Welt, die wir nur träumen. So war es. Und davon habe ich mich noch nicht erholt. Ich bin auch nicht mehr zu Hause hier, seitdem ich in Europa war.
Es wird so bleiben. Mascha Kaleko wird sich von diesem Jahr, von dem Glück, das sie erlebte, von der Erfahrung der geträumten Welt, nicht mehr erholen. Das Jahr 1956 war ein Rausch gewesen. Aus dem Nebel längst vergangener Zeiten war der Mensch wieder aufgetaucht, der sie einmal war. Es war ihr Leben vor ihr aufgetaucht, das sie hätte leben können, wenn die Deutschen sie nicht verfolgt und aus dem Land gejagt hätten. Wenn sie ein Leben gelebt hätte, wie es eigentlich für sie vorgesehen schien, als deutsche Dichterin mit einem Verlag, der zu ihr hält, einem Publikum, das ihr die Treue hält, mit Freude und Spannung auf den jeweils nächsten Gedichtband wartet, mit Geld, das zum Leben reicht, mit einem Dazugehörigkeitsgefühl, das nicht zu erschüttern ist. Mascha Kalecko ist im Jahr ihrer wundersamen Rückkehr nach Deutschland bei all dem Glück, das sie erfahren hat, auch ihr Unglück noch einmal mit besonderer Drastik vor Augen erschienen. Ihr verlorenes Leben. Jetzt erst, nach diesem märchenhaften Jahr, ist sie wirklich heimatlos. Jetzt erst weiß sie, dass die Zeilen, wenn's heut mich nach zu Hause zieht, so heißt der Ort Minetta Street, nicht mehr stimmen. New York, das war ein Fluchtort gewesen, ein sicherer Hafen für eine Zwischenzeit. Die ist jetzt vorbei. Sie ist frei. Nur weiß sie nicht, wohin. Das heißt, eigentlich weiß sie es schon. Sie hat ja, neben Chemio und Steven, noch eine weitere Liebe ihres Lebens, und das ist Berlin. Aber wird sie wirklich zurückkehren können, nach all dem, was war? Wird sie Chemio überzeugen können und auch sich selbst wirklich und für immer? Noch gibt es die Möglichkeit. Im März 1958 erscheint bei Rowohlt der Band mit ihren Gedichten, die in der Emigration entstanden sind, Verse für Zeitgenossen, in dem sie die deutschlandkritischsten »Höre Deutschland« und »Bittgesuch an eine Bombe« weglässt. Trotzdem gibt es schon im Vorfeld Probleme mit ihrem Lektor Wolfgang Weihrauch, der ihr eine Überbetonung des Gefühlsmäßigen vorwirft und ihr schriftlich zu verstehen gibt, dass ihm eigentlich ihr ganzer Stil nicht passt. Er beklagt thematische Wiederholungen, wirft ihr Ungenauigkeiten im Umgang mit Reim, Grammatik und Rhythmus vor und beklagt, sie gerate mitunter in weltanschauliche Erörterungen, die zweifellos von einer intensiven menschlichen Erschütterung eingegeben sind, die aber andererseits in der Wahl der Formulierungen in der Üblichkeit stecken bleiben. Mehr als ein Drittel der Gedichte will er streichen. Die Dichterin erläutert in ihrem Antwortbrief ruhig und sachlich ihren Stil. Mit Buchstabenkritik und tierischem Ernst ist dieser Art von Lyrik nicht beizukommen und muss schließlich sogar die Verlagsleitung schriftlich bitten, sich in dem Konflikt an ihre Seite zu stellen. Sie bitte sehr darum, sich meiner Verteidigung anzuschließen und es bei dem Kalecko-Stil zu belassen. Kalecko-Leser müssen ja nicht unbedingt mit George-Enthusiasten identisch sein, nicht wahr? Lektor und Verleger lenken schließlich ein, aber dass sie im Ernst in ihrem eigenen Verlag um die Beibehaltung ihres Stils kämpfen muss, ihre Art zu schreiben, vor ihrem Lektor verteidigen muss, ist gewiss keine gute Grundlage für einen gemeinsamen Erfolg und ein weiteres Zusammenarbeiten. Das Buch erscheint im März 1958, wird von der Kritik gut aufgenommen. Und im Sommer reisen Mascha und ihr Mann auch wieder nach Europa, nach Bad Reichenhall zunächst, wo Chemio wegen seines Asthmas wieder zur Kur ist, und im September nach Berlin. Hier ist Maschas Enthusiasmus wieder sofort da. Sie ist wie frisch verliebt, liebt alles. Jede Blume, jeden Baum, jede Straße, findet alles herrlich. Sogar den Nieselregen. Ihre Briefe, die sie an Freunde schreibt, sind so enthusiastisch, dass ihr Manfred George, der Aufbauherausgeber aus New York, staunend zurückschreibt, sie sind wirklich in Berlin wie der Fisch im Wasser. Bei ihren Lesungen erntet sie stürmischen, nicht enden wollenden Beifall und sie überlegt diesmal ernsthaft, ob sie nicht wirklich, wirklich ganz zurückkehren kann. Jetzt möchte ich am liebsten ganz hierbleiben, schreibt sie. Aber da ist Chemio, der sich eine endgültige Rückkehr nicht vorstellen kann, und da ist noch etwas anderes, Deutschland will es nicht. Die bestimmenden, tonangebenden Kräfte in Deutschland wollen es nicht. Jedenfalls nicht zu Maschas Bedingungen. Und andere hat sie nicht. Im Februar 1959 wurde ihr von der Akademie der Künste in Berlin der Fontane-Preis zuerkannt. Was für eine Freude! Endlich ein Literaturpreis! Endlich eine offizielle Anerkennung des deutschen Literaturbetriebes! Sogar mit 4.000 Mark dotiert und ausdrücklich verliehen für herausragende literarische Leistungen eines Autors deutscher Sprache. Sie gehört also doch dazu. endlich wieder dazu. Nur der Direktor der Abteilung Dichtkunst der Akademie war Hans Egon Holthusen, den sie von der Beerdigung Gottfried Benns schon kannte. Hans Egon Holthusen war Mitglied der SS gewesen von Anfang an, hatte sich 1933 freiwillig gemeldet, hatte zur SS-Standarte Julius Schreck gehört. Nach dem Krieg hatte er angegeben, nur kurze Zeit der SS angehört zu haben. In Wahrheit war er nie ausgetreten und gehörte ihr nachweislich mindestens bis ins Jahr 1943 an. Als Mascha Kalecko erfuhr, dass Holthusen Mitglied der Jury gewesen war und als Direktor ihr auch den Preis übergeben würde, gab sie zu erkennen, dass sie den Preis nicht annehmen würde. Die Akademie nahm die Nachricht mit Bestürzung auf. Um die Angelegenheit zu klären, suchten Herbert von Butler, der Generalsekretär der Akademie, und Hugo Hartung, stellvertretender Direktor der Abteilung für Dichtkunst, Mascha Kalecko am 23. März 1959 in ihrem Zimmer im Hotel Metro auf. Sie hat das Gespräch protokolliert. Es ist atemberaubend. Denn es geht in dem ganzen Gespräch nicht einen Moment darum, Mascha Kalecko die Annahme des Preises möglich zu machen, einen Kompromiss zu finden oder gar um die Möglichkeit, sich von dem Ex-SS-Mann an der Spitze der Abteilung zu trennen. Es geht ausschließlich darum, einen als völlig übertrieben empfundenen moralischen Rigorismus der jüdischen Emigrantin zurückzuweisen und, am wichtigsten, einen Skandal zu verhindern. Herbert von Butler tritt als eine Art Anwalt des SS-Mannes auf. Es seien alles nichts als böswillige Gerüchte, vermutlich von missgünstigen Kollegen. Das ist lange her. Beim Attentat auf Hitler am 20. Juli war er so tapfer mit dabei. Auf Mascha Kaleckos Frage, ob das wohl aktenmäßig belegt sei, antwortet von Butler: Ich kenne unsere Akten nicht auswendig, aber ich glaube sicher, es auch dort verzeichnet zu finden. Jedenfalls weiß ich das direkt von Herrn Holthusen. Die SS-Sache sei eine Jugendtorheit gewesen. Inzwischen sei er überall hoch angesehen. Wir sind heilfroh, solche begabten Literaturkritiker nach Berlin haben locken zu können. So wurde offenbar geredet. Man war froh, einen ehemaligen SS-Mann zurückgewonnen zu haben. Wenn das auf Kosten der Rückkehr einer jüdischen Emigrantin ging, dann war das ebenso. Butler argumentiert von allen Seiten, appelliert an ihr weibliches Mitgefühl, wir haben doch alle Frau und Kinder und sie stehe doch der jüdischen Mystik nahe und die lehrt doch gewiss Versöhnung und nicht Intoleranz, der arme Holthusen. Und endlich fällt der Satz, auf den das ganze Gespräch von Beginn an wohl hinausgelaufen war: Wenn es den Emigranten nicht gefällt, wie wir die Dinge hier handhaben, dann sollen sie doch fortbleiben. Darauf entgegnet Mascha Kalecko: Dagegen muss ich mich verwahren, Herr von Butler, im Namen aller emigrierten deutschen Autoren. Und Hugo Hartung springt ihr vorsichtig bei: Ja, ich muss schon sagen, da hat Frau Kalecko recht. Gerade in ihrem Falle trifft es gar nicht zu. Eine von allen verehrte und geliebte Dichterin, nein, Frau Kalecko gehört hierher, auch wenn sie weit weg in New York lebt. In einer Aktennotiz der Akademie wird der Verlauf des Gesprächs ganz ähnlich wiedergegeben. Mascha Kalecko wird bescheinigt, dass sie in einer sehr sympathischen und keineswegs doktrinären Art ihren Standpunkt verteidigt habe. Und dass Herr von Butler bedauert, dass die unmenschlichen Erfahrungen der letzten Jahre die Juden um ihre Toleranz gebracht haben. Das heißt eigentlich um ihren Charakter. Die Folgen des Gesprächs sind klar und einfach und folgerichtig. Der Preis geht an den Schriftsteller Gregor von Rezzori. Mascha Kalecko wird in ihrem ganzen Leben für keinen weiteren Literaturpreis nominiert werden. Hans Egon Holthusen dagegen, 1954 Förderpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft, 1956 Kulturpreis der Stadt Kiel, 1973 Bayerischer Verdienstorden, 1983 Jean-Paul-Preis zur Würdigung des literarischen Gesamtwerkes, 1984 Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein sowie Bayerischer Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst. 1987 Großes Bundesverdienstkreuz. Und dann ist da im Jahr 1959 noch ein weiteres Ereignis, das ihr zeigt, dass ihr einfach nicht dazugehört. Diesmal geht es nicht um Politik und Vergangenheit, es geht um Literatur. Die großen Männer der westdeutschen Nachkriegslyrik haben sich in der Berliner Kongresshalle zu einer Tagung zum Thema Lyrik heute versammelt. Günter Grass, Peter Rühmkorff, Walter Höllerer, Helmut Heißenbüttel und andere sind da und reden über Inhalte und Formen zeitgenössischer Lyrik, über das serielle Herstellen von Gedichten und ihre Vermarktung. Mascha Kalecko ist nicht eingeladen, sie sitzt im Publikum und hört zu. Niemand kennt sie hier. Schließlich steht sie auf, meldet sich zu Wort, ohne ihren Namen zu nennen, und sagt, sie sei erstaunt und empört zu sehen, auf welcher Art man Dichtung herstellen könne. Ich habe immer geglaubt, eine Lyrikerin zu sein, aber ich nehme meinen Hut und meinen Mantel und gehe, entschuldigen Sie bitte. Ein etwas melodramatischer Abgang vielleicht. Aber ihr muss in diesem Moment klar geworden sein, dass von ihrer Art zu schreiben und zu fühlen und zu dichten kein Weg mehr führt zu den Texten der Männer und deren Art, darüber zu sprechen. Es hat sich ein Graben aufgetan zwischen ihr und denen. Sie schreibt in der Tradition von Heine, Ringelnatz, Kästner und Tucholsky. In ihren Texten und in ihrer Art, darüber zu reden, ist die Brücke, die zu ihr zurückführt und die sie fortschreibt in die Zukunft. Aber wo soll, wo kann sie sich verankern im Jetzt? Bei diesen Männern auf dem Podium nicht. Die fühlen alle mit dem Gehirn, schreibt sie einer Freundin. Und erinnert an ihre Anfänge, an das romanische Café, die Großstadtlyrik Berlins, die neue Sachlichkeit. Als meine Generation zu dichten anfing, waren die Ismen samt und sonders in die Mottenkiste gewandert. Und jetzt fangen die schon wieder damit an.